Gut. Dann ist das laut genug so?
Ja, für mich ja, schon.
Okay, also wenn, okay. Wenn ich zu leise werde oder anfange zu schnell zu reden, müsst ihr kurz einschreiten. Das passiert manchmal. Gut, ja, wie gesagt, ich bin Jörg. Ich arbeite unter anderem für das Internetportal germanforeignpolicy.com, das sich mit der deutschen Außenpolitik beschäftigt. Wer das noch nicht kennt, ich habe so Kärtchen hier, da steht die Webadresse drauf. Vieles von dem, was ich sage, kann man da auch in der einen oder anderen Form nachlesen. Gut. Die deutschen Kriegsfronten. Es ist so, dass gegenwärtig, das schwankt immer so ein bisschen die genaue Einsatzzahl, aber es sind zwischen 5.000 und 6.000 deutsche Soldaten, die im Moment dauerhaft im Ausland stationiert sind, in insgesamt 9 verschiedenen Staaten auf 3 Kontinenten. Das ist schon eine ganze Menge, das kann sich sehen lassen. Das ist eigentlich, wenn man sich das weltweit mal anschaut, ich glaube, das drittstärkste Einsatzkontingent überhaupt. Vielleicht das 4. kann sein, dass Frankreich im Moment wieder ein bisschen vorne dran ist. Das schwankt, wie gesagt, immer so ein bisschen, aber nach den USA und Großbritannien ist sicherlich Deutschland das Land mit dem stärksten Anteil an den weltweiten Militäreinsätzen. Ja, ich möchte einfach mal diese unterschiedlichen Einsätze durchgehen, jetzt der Reihe nach. Also ich möchte mit Afghanistan anfangen, mit dem, klar, mit dem größten und im Moment auch noch wichtigsten Einsatz. Ich möchte dann weitermachen mit Kosovo. Dann auf die sogenannte Pirateriebekämpfung am Horn von Afrika eingehen, dann noch auf andere Einsätze in afrikanischen Staaten und dann am Schluss auf das Mittelmeer und den Einsatz vor der Küste des Libanon eingehen und ganz am Schluss vielleicht noch ein bisschen was zu Syrien sagen, denn der erste Syrien-Einsatz, wenn man so will, hat inzwischen angefangen. Also man kann sich streiten, ob es jetzt schon ein richtiger Einsatz ist, denn es handelt sich um vorerst einen deutschen Offizier, der als UNO-Beobachter in Syrien stationiert ist, aber es ist inzwischen relativ klar, dass da noch mehr kommen werden und dass die Lage dort hat so eine Eskalationsdynamik, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass auch da deutsche Soldaten künftig in einer, und wenn es auch nur als UNO-Beobachter ist, auf jeden Fall in einer größeren Anzahl stationiert sein sollen. Also wenn ihr keine Einwände habt, würde ich auf Syrien noch kurz eingehen, denn ich denke, es wird in Zukunft dazugehören. Ja, ich möchte immer wieder zwischendurch und am Schluss auch noch mal so ein bisschen die Zukunftsperspektive aufmachen. Also Zukunftsperspektive in dem Sinn, auf welche Zukunft bereitet sich die Bundeswehr vor? Auf welche Zukunft bereitet sich überhaupt auch der deutsche Staat vor, was das Thema Kriege angeht? Pünktlich zur Konferenz ist dieses Buch hier erschienen. 11 drohende Kriege, kann man sich raussuchen, welche im Bertelsmann Verlag erschienen, also in einem der sicherlich auch politisch wichtigen Verlage hier. Einer der beiden Autoren, nämlich Andreas Rinke, ist einer, der sich in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich fast zu so einem Sprachrohr des Kanzleramts entwickelt hat bei heiklen Themen. Der ist in der letzten Zeit bei einigen heiklen Themen mit Prognosen, so eine Art Prognosen vorgeprescht, die sich jeweils als recht regierungsnah und auch durchaus zutreffend erwiesen haben. Also im Moment würde ich sagen, wenn er sich mit so einem Wälzer öffentlich äußert, ist es schon eine Stimme, die man ernst nehmen kann. Keine, die man jetzt als marginal abtun sollte. Gut, also das wäre so das, was ich sagen möchte. Dann fange ich mal an mit Afghanistan, mit dem ISAF-Einsatz, also einem Einsatz im Rahmen der NATO. Es gibt noch ein schmales Kontingent an Deutschen, das für die UNAMA, also die United Nations Mission in Afghanistan, also für die UNO in Afghanistan tätig sind, aber klar, der Schwerpunkt, das sind die im Moment noch knapp unter 4.900 deutschen Soldaten, die in Afghanistan stationiert sind. Und zwar, was Afghanistan angeht, im Norden. Ihr seht hier eine Karte mit den unterschiedlichen Zonen, Besatzungszonen, in die Afghanistan aufgeteilt worden ist. Die nördliche oben mit einem gelben Rand markiert, das ist die, wo die Bundeswehr aktiv ist. Im Süden sind beispielsweise die USA vorwiegend und Großbritannien aktiv, aber uns interessiert ja heute erstmal die deutsche Zone. Der Afghanistan-Einsatz ist einer, der im Prinzip im Rückbau begriffen ist, schon seit einer ganzen Weile, aber im Moment auch schon deutlich erkennbar. Es ist so, dass ein Schwerpunkt der Tätigkeit der deutschen Soldaten jedenfalls im Moment darauf liegt, Afghanen an der Waffe auszubilden und die sogenannte, also mit diesem fürchterlichen Begriff wird das bezeichnet, die sogenannte Übergabe in Verantwortung, Zitat, zu vollziehen. Das heißt also, man baut im Moment so viel wie möglich und so rasch wie möglich bewaffnete Einheiten in Afghanistan auf, die dann die Kontrolle über das Land übernehmen sollen, wenn der Westen bis Ende 2014 dann zumindest den Hauptteil seiner Truppen abgezogen haben wird. Es ist so, dass nach 13 Jahren Krieg, es werden 2014 dann 13 Jahre sein, dass dann einfach der Zeitpunkt auch erreicht ist, wo es dermaßen auf die Kosten schlägt und wo auch vor allem andere Prioritäten dann bedient werden müssen, dass ein Abzug aus Afghanistan eben ansteht. Die anderen Prioritäten sind vor allem für die Vereinigten Staaten die zunehmende Fokussierung auf Ostasien und vor allem auf China, also auch militärisch. Vielleicht können wir da in der Diskussion nachher noch drauf eingehen. Gut, wie gesagt, der Rückbau des Afghanistan-Einsatzes ist im Moment in Arbeit. Es gibt verschiedene Sachen, an denen man das sehen kann. Es ist zum einen so, dass schon jetzt das Kontingent ein bisschen verringert wird, das Kontingent auch der deutschen Soldaten, die dort sind. Einige Staaten, zuletzt Frankreich, preschen vor und sagen, wir ziehen unsere Truppen schon weitgehend 2012 ab. Da muss man dann schauen, wenn man genau hinschaut, dann sagen sie, sie ziehen ihre Kampftruppen schon 2012 ab. In bestimmten Gebieten soll dann weniger gekämpft werden und die Kämpfe mehr den einheimischen Einheiten überlassen werden. Faktisch wird es sich bis 2013, 2014 hinziehen, bis dieser Abzug da in einem großen Maßstab vollzogen ist. Ob das alles so klappt, ist noch eine andere Frage. Es grassiert im Moment schon die Befürchtung, dass einfach gegen Ende oder wenn dieser Abzug deutlicher wird, dass dann auch einfache Offensiven von afghanischen Milizen ausreichen, um praktisch so eine heillose Flucht der westlichen Truppen aus Afghanistan zu erzwingen. Das sind Szenarien, die nicht auszuschließen sind im Moment. Es ist auch so, dass sie sich durchaus schon vorbereiten drauf, was sie mit den Menschen machen, die ihnen jetzt in Afghanistan dienen. Also den Afghanen, die sie zum Beispiel als Dolmetscher und als Übersetzer angestellt haben, die natürlich von den Milizen, die dann in Afghanistan ans Ruder kommen könnten, als Kollaborateure mit dem Feind betrachtet werden. Und es wird jetzt offiziell gesagt, dass man noch nicht in wirklich operative Überlegungen eingestiegen ist, wie man mit den afghanischen Hilfskräften vor Ort umgeht, sondern es existieren durchaus schon Überlegungen, die dann eben nach Deutschland mitzunehmen, wenn man überhastet oder auch nicht überhastet, dann abziehen muss. Das heißt also, dieses Stadium ist erreicht, wo man sich darauf tatsächlich vorbereitet.
Ja, klar. Gerade jetzt war doch Merkel aufgetreten und sagte, die Zusammenarbeit mit den afghanischen Behörden läuft so glatt und super und wir sind bestens aufgestellt.
Ja, klar, es läuft immer alles super und bestens aufgestellt. Das ist bei den Deutschen ja immer so. Die haben gestern jetzt genau hier dieses Partnerschaftsabkommen mit Afghanistan verabschiedet. Also sie stehen auch alle bestens da. Rechts die Merkel mit ihrem Außenminister, links der Karzai mit dem Außenminister. In dem Partnerschaftsabkommen stehen wunderbare Sachen drin. Ich habe mal zwei Absätze raus zitiert, um die euch jetzt vorzulesen, damit ihr auch davon überzeugt seid, dass alles wirklich gut und bestens läuft. Zitat, in Bekräftigung des Geistes der bestehenden, also aus diesem Partnerschaftsabkommen, in Bekräftigung des Geistes der bestehenden langjährigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Islamischen Republik Afghanistan, getragen von gegenseitiger Achtung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität und so weiter. Man kann ich gar nicht weiterlesen. Eine interessante Passage ist dann noch, eingedenk des Freundschaftsvertrages vom 3. März 1926 zwischen Deutschland und Afghanistan. Das steht wirklich so drin. Also der Bezug auf die alte Geschichte ist 1:1 da. Ja, und da stehen lauter nette Sachen da, dass Deutschland sich weiterhin um Afghanistan kümmern wird, vor allem um die Ausbildung afghanischer Soldaten. Die wird dann allerdings vorzugsweise nicht mehr am Hindukusch, sondern in Deutschland durchgeführt werden, aus Sicherheitsgründen. Es steht dann auch vieles drin über die wissenschaftliche Zusammenarbeit und über kulturelle Zusammenarbeit. Man wird selbstverständlich die deutsche Kultur in Afghanistan weiter stärken und es steht auch was drin von Rohstoffen. Zitat, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird ihre Beratung der afghanischen Seite in Wirtschafts- und Rohstofffragen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit fortsetzen. Zitat Ende. Also auch an solche Sachen haben die gedacht, was davon stehen bleiben wird, oder sicher auf dem Papier wird das stehen bleiben, aber was davon in der Praxis nach 2014 Bestand haben wird, ist eine völlig offene Frage. Und wenn man ein bisschen unter die Oberfläche schaut, unter das, was im Fernsehen gesendet und auf Pressekonferenzen gesagt wird, dann ist völlig klar, Afghanistan ist eine Niederlage, ist eine Kriegsniederlage. Man versucht halt da noch möglichst heil rauszukommen. Es ist auf Dauer zu teuer, die Truppen da zu lassen, und man will da raus. Es gibt einen Punkt, der militärisch noch offen ist, wie es militärisch weitergeht in Afghanistan, denn es wird wohl keinen hundertprozentigen Rückzug geben. So viel ist auch relativ klar inzwischen. Die Frage, wie es militärisch weitergehen wird in Afghanistan, die hat auch eine Menge damit zu tun, welche Schlüsse aus dem Krieg bislang gezogen werden und aus den Zielen, die mit diesem Krieg verfolgt worden sind. Das sind durchaus unterschiedliche Ziele. Es ist so, es ist ja offiziell gesagt worden, das Ganze sei ein sogenannter Antiterrorkrieg. Beispiel Osama bin Laden, der große Terrorist, der am Hindukusch seine Zuflucht gesucht hat, wie man, wie heute gesagt wird, in Pakistan, und da ist er ja dann, gab es ja letztes Jahr den großen Angriff auf eben ein Anwesen in Abbottabad, also einer Militärgarnison in Afghanistan, nachdem dann der Sieg über Osama bin Laden weltweit vom Westen jedenfalls gefeiert worden ist. Das Thema Osama bin Laden ist eigentlich gar nicht so uninteressant, wenn man mal ein bisschen langfristig drüber nachdenkt. Osama bin Laden ist ja eigentlich von seinen ersten aktiven Jahren als politischer Kämpfer her eigentlich ein langjähriger Verbündeter des Westens gewesen. Osama bin Laden hatte seine große Zeit in den 80er Jahren erstmal, und in den 80er Jahren, das war die Zeit, als in Afghanistan die Sowjetarmee stand und da an der Seite der zumindest irgendwie sozialistischen Regierung versucht hat, das Abgleiten des Landes in einen totalen Bürgerkrieg zu verhindern. Das ist die Zeit gewesen, wo die USA vor allem, aber nicht nur die USA, auch die Bundesrepublik beispielsweise und andere Länder ja unterstützt haben, die Mujahedin, die damals stark geworden sind, also vorwiegend ländliche Kräfte, die gegen modernere, auch sozialistische Kräfte in Afghanistan gekämpft haben und die oft auf der Basis eines recht kruden Islam dann, also ideologisch verbrämt auf der Basis eines recht kruden Islam, dann eben ihren Kampf gegen die Rote Armee und gegen die afghanische Regierung geführt haben. Einer von denen, die dort unterstützend tätig gewesen sind, ist Osama bin Laden gewesen, und zwar einer von den wichtigen. Interessant ist, dass er praktisch eine zentrale Figur auch des saudischen Geheimdienstes dort war. In Afghanistan residiert hat er in Peshawar, einer Stadt in Pakistan. Da gibt es auch Berichte von einem deutschen Bundeswehrsoldaten, der kommt aus Bayern, aus der Gegend von euch da um die Ecke. Der betreibt heute die Kindernothilfe Afghanistan, und der hat in einem Buch beschrieben, wie er in den 80er Jahren halt von der Bundeswehr offiziell beurlaubt worden ist, um auch im pakistanischen Peshawar nahe der Grenze zu Afghanistan zu residieren und ab und zu, er ist Arzt, halt nach Afghanistan reinzugehen und dort verwundete Mujahedin zu verarzten, damit die dann weiterkämpfen können. Und der beschreibt, ja, ich habe da gelebt, das war ganz interessant, und einer meiner Nachbarn hieß Osama bin Laden. Und man wusste halt von sich, und man wusste, dass man gemeinsam halt gegen die Rote Armee kämpft. Ja, und Osama bin Laden, mit dem der Westen damals überhaupt kein Problem hatte, mit dem er gemeinsam gekämpft hat, der auch Gelder gekriegt hat, um diesen Kampf zu führen, der ist halt dann, das ist das Interessante, letztlich aus dem Ruder gelaufen. Das ist jetzt natürlich eine Personifizierung, wenn man Osama bin Laden sagt, aber er steht ja für ein Milieu von Mujahedin, also von Kämpfern, die ideologisch gesehen auf der Basis eines recht altertümlichen Islam kämpfen und sich dann eben gegen den Westen gewendet haben. Und das ist der Punkt, wo sie aus westlicher Sicht dann eben aus dem Ruder gelaufen sind und wo man sagen kann, da ist im Westen der Entschluss gefallen, einzugreifen. Das kann man an Afghanistan recht gut sehen. In Afghanistan herrschten in den 90er Jahren fürchterliche Zustände. Es herrschte ein Bürgerkrieg mit Warlords und Mujahedin und blutigen Massakern ohne Ende, die im Westen hier kein Schwein interessiert haben. Das ging allen gerade mal irgendwo vorbei. Während sich das Ganze dann geändert hat, als diese, oder sagen wir mal, Teile dieser islamistischen Kräfte angefangen haben, sich auch gegen den Westen zu wenden. Das betrifft längst nicht nur Afghanistan, es gibt unterschiedliche Beispiele. Zum Beispiel ist vor der Küste des in einem jemenitischen Hafen ein US-Kriegsschiff im Jahr 2000 in die Luft gesprengt worden. also nicht ganz in die Luft, aber mit einem riesigen Loch dann in der Seite, und es kamen auch einige US-Soldaten ums Leben, und solche Sachen sind da passiert, und da kann man recht gut sehen, dass gesellschaftlich desolate Zustände den Westen eigentlich überhaupt nicht interessieren. Also die Leute können sich massakrieren ohne Ende, so wie es heute beispielsweise im Kongo passiert. Das interessiert erstmal niemanden. Nur dann, wenn Leute anfangen, sich gegen den Westen zu wenden und da auch irgendwie Schäden verursachen, dann wird das Ganze natürlich für den Westen interessant. Dann gerät da was außer Kontrolle, und dann werden auch diese außer Kontrolle geratenen Gebiete als Interventionsgebiete interessant. Das wäre so ein Punkt. Man kann was Ähnliches heute in Somalia sehen. Auch da hat sich in den 90er Jahren und noch Anfang dieses Jahrtausends überhaupt niemand für interessiert, dass sich da Leute in dem Bürgerkrieg massakrieren und warum und wieso. Das war völlig egal. Erst als sie angefangen haben, aufs Meer rauszufahren und westliche Schiffe zu kapern, um sich irgendwie an dem da vorbeiziehenden Reichtum auch eben schadlos zu halten, da wurde Somalia dann wieder interessant, aber dazu später. Gut. Ein zweiter Punkt, der bei Afghanistan auf jeden Fall wichtig ist, ist die... ist die Geostrategie. Es ist so, dass Afghanistan an einem geostrategisch sehr, sehr wichtigen Punkt liegt, oder sehr, sehr interessanten Punkt, sagen wir mal so. Es ist hier, also mitten in Zentralasien eigentlich gelegen, und es gibt verschiedene wirklich wichtige Staaten oder Regionen, die an Afghanistan dran grenzen. Das ist auf der einen Seite natürlich hier der Iran und dann in der Perspektive auch der Mittlere Osten und hier natürlich auch das, die kaspischen Staaten, das kaspische Becken, also einfach unheimlich ressourcenreiche Staaten, die an Afghanistan angrenzen. Die dann dazu führen, dass Afghanistan natürlich ein Punkt ist, dessen Kontrolle zumindest nicht nachteilig wäre. Oder sagen wir mal so, wo es nicht nachteilig wäre, da Militärstützpunkte zu haben. Direkt im Osten des Iran oder des kaspischen Beckens militärisch operieren zu können, ist sicherlich was, was geostrategisch von Vorteil ist. Dasselbe trifft natürlich zu auf die Lage auch südlich, wenn auch ein Stückchen südlich von Russland, auch wenn Russland eine absteigende Macht ist und von vielen im Westen zumindest in den außenpolitischen Schaltzentralen gar nicht mehr so wirklich ernst genommen wird. Aber trotzdem ist es sicherlich nicht nachteilig, und ganz wichtig, denke ich, ist die Lage nahe der Grenze zu China, beziehungsweise Teile Afghanistans grenzen hier sogar direkt an China. Ein kleiner Zipfel. Das bedeutet, China ist natürlich der große künftige Rivale des Westens. Heute ist das eine Sache, die allgemein bekannt ist. Und von daher ist es natürlich eine Sache, wenn man in Afghanistan Militärstützpunkte halten kann, dann ist das eine Sache, die auch im Hinblick auf die Auseinandersetzungen, die bevorstehenden Auseinandersetzungen mit China, sehr, sehr hilfreich sein kann.
Weißt du, ob es da Verkehrswege gibt von Afghanistan nach China?
Man kann schon hingelangen, aber das ist kein wirklicher gehbarer Weg. Also das geht durchs Gebirge durch. Man kommt schon irgendwie durch, aber es, ich denke, also Luftwaffenschützpunkte oder sowas wären sicherlich da interessanter als, als die großen Landarmeen oder so. Das ist jo.
Raketen.
Oder das, genau. Also alles, was fliegt, das kriegst du über die Berge besser drüber als irgendwelche Panzer oder ähnliches. Gut, es ist ohnehin so, dass sich in Afghanistan auch die Kriegsstrategie gewandelt hat. Das ist auch ein Punkt, der bei diesem Einsatz in Afghanistan was ist, was, glaube ich, schon, was man schon festhalten kann. Angefangen hat der Krieg in Afghanistan ja als Besatzungskrieg. Also der Westen ist ja einfach mit vielen Soldaten da rein und hat das Land besetzt. Die NATO hat das Land besetzt da. Man hat dann versucht, als es Ärger gab, alte Kolonialstrategien anzuwenden. Die rangieren hier auch unter dem Schlagwort Clear, Hold and Build. Also Clear meint, man klärt halt ein gewisses Gebiet. Das heißt, man haut den Gegner da raus militärisch, marschiert da ein. Hold heißt, man versucht halt, die eroberten Gebiete dann zu halten. Und Build heißt, man versucht da was aufzubauen. Und zwar einen eigenen oder zumindest staatsähnliche Strukturen, die auf der eigenen Basis stattfinden. Das heißt also, man wirft den Gegner raus und stellt den Leuten dann da Schulen und eine Infrastruktur und Ähnliches hin, damit die Menschen dann auch ohne den Gegner zufrieden sind und der Gegner da gar nicht mehr rein kann. Das sind Strategien, die letztlich auf alte Kolonialpolitiken zurückgehen, die in ähnlicher Weise, also Ansätze dafür kann man schon im 19. Jahrhundert erkennen, auch in Kolonialkriegen, beispielsweise in Myanmar, die Briten damals geführt haben, also im damaligen Burma. sicherlich eine Rolle gespielt hat, hat das in den Indochina-Kriegen oder im Vietnamkrieg dann oder bei den Franzosen auch teilweise in Algerien. Und so, mit solchen Sachen hat man das eben unter diesem Schlagwort Clear, Hold and Build auch in Afghanistan probiert. Es hat sich herausgestellt, das geht nicht, das ist nicht machbar, das funktioniert nicht. Es lässt sich in den Gebieten da nichts aufbauen vom Westen, was die Leute akzeptieren würden. Die lassen sich da nichts aufdrücken. Ja, und dann gibt es oder gab es eine lange Auseinandersetzung, ob man jetzt das, was man betreibt, Counterinsurgency oder Counterterrorism bezeichnen soll. Sprich, der Westen geht immer mehr dazu über, von dieser Fiktion da einen eigenen oder zumindest einen pro-westlichen Staat aufbauen zu können, Abstand zu nehmen und einfach nur noch Terrorbekämpfung zu betreiben. Das bedeutet, man macht eben nicht mehr Counterinsurgency, also klassische Aufstandsbekämpfung, dass man eben versucht, einen Aufstand niederzuringen und da was Eigenes hinzustellen, sondern man versucht einfach nur noch gegnerische Strukturen als terroristisch zu bezeichnen und sie dann zu zerschlagen. Das sind die berühmt-berüchtigten nächtlichen Überfälle, wo dann westliche Truppen nachts einmarschieren in irgendwelche Dörfer, einzelne Gehöfte oder Häuser überfallen, dort Menschen erschießen oder gefangen nehmen und dann wieder abziehen, also sogenannte Antiterrormaßnahmen. Das ist dann das, was im militärischen Ausdruck Counterterrorism heißt, also Terrorismusbekämpfung, und was im Moment da maßgeblich betrieben wird. Ja, und die Perspektive ist die, dass man letztlich genau das weiterhin probiert. Eine wichtige Rolle spielt in dem Zusammenhang auch der Drohnenkrieg. Hier seht ihr eine Drohne. Ich glaube, es ist eine Reaper-Drohne, aber ich bin da nicht so der Experte. Also auf jeden Fall sind diese Drohnen eben diese unbemannten Fluggeräte, die vor allem in den Bergregionen Pakistans im Moment durch die Gegend fliegen und da halt Angriffe starten auf tatsächliche oder angebliche militärische Feinde. Diese Drohnenangriffe haben in letzter Zeit stark zugenommen. Vor allem die Regierung von Obama setzt sehr stark auf diese Drohnenangriffe. Es gibt naturgemäß keine genauen Zahlen, wie viele Angriffe, das rücken die halt nicht raus, es gab und wie viele Tote es gab. Das ist oft auch schwer festzustellen. Schätzungen von NGOs, also entweder kritischen US-NGOs oder auch von pakistanischen NGOs, gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer seit 2004 zwischen 1.700 oder 2.700 Menschen liegt, allein in Pakistan bei solchen Drohnenangriffen. Möglicherweise liegt die Zahl sogar höher, das kann man nicht genau wissen. Allein zwischen Januar und September 2001 haben pakistanische NGOs 66 Drohnenangriffen gezählt mit 515 Todesopfern. Die Pakistanis sagen, dass zum allergrößten Teil sind das Zivilisten gewesen, die dabei ums Leben kamen. Ist auch kaum zu verhindern, wenn man mit irgendwelchen Fluggeräten da, also unbemannten Fluggeräten, hoch oben in der Luft rumfliegt und einfach Menschengruppen oder Häuser beschießt, so wie die das tun. Das ist völlig klar, dass dabei auch zahlreiche Zivilpersonen ums Leben kommen. Diese Drohnenangriffe haben natürlich den einen großen Vorteil aus Sicht der westlichen Militärs, dass sie a. keine westlichen Menschenleben gefährden. Also man kann einen Krieg führen, ohne eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich auch sehr flexibel, diese Drohneneinsätze. Und sie können völlig umstandslos von den USA beispielsweise ausgesteuert werden. Viele dieser Drohneneinsätze, die starten und landen zwar in Pakistan, diese Drohnen. Man braucht also noch Flughäfen vor Ort. Aber gesteuert werden diese Einsätze tatsächlich zu einem großen Teil von den USA aus. Da sitzen dann irgendwelche Leute, die bringen, also Männer in aller Regel, die bringen dann früh vielleicht ihre Kinder in den Kindergarten, fahren dann weiter in ihre Drohnenzentrale, schießen dann da ein paar afghanische Aufständische ab und fahren dann wieder ihre Kinder vom Kindergarten abholen. Also das ist so die Lebenssituation, die sich da auch bildet. Das sind wirklich ganz absurde Zustände. Also Krieg, wenn Krieg noch in gewissem Sinn begrenzt war, so entfallen auch diese Formen von Grenzen inzwischen bei der Führung von Kriegen. Gut, das Einzige, was man für sowas braucht, sind natürlich Militärstützpunkte vor Ort. Und zwar Militärstützpunkte beispielsweise eben, um solche Drohnen starten und landen zu können und um eine gewisse Infrastruktur, eine militärische Infrastruktur vor Ort auch noch halten zu können. Das hier ist der deutsche Stützpunkt in Mazar-i-Sharif, also im Norden Afghanistans, einer der deutschen Stützpunkte. Und solche Militärstützpunkte wird es wohl auch über 2014 hinaus weiter in Afghanistan geben. Es ist noch nicht klar, welche, zumindest ist es mir nicht bekannt. Es ist auch noch nicht ganz klar, welche Rolle die Deutschen dabei spielen werden. Es kann, glaube ich, als sicher gelten, dass die USA alles dran setzen werden, zumindest einige Stützpunkte da zu behalten. Es kann, glaube ich, auch davon ausgegangen werden, dass die Deutschen in irgendeiner Form dabei sein wollen. In welcher ist mir allerdings bislang noch nicht bekannt. Die Gedankenwelt, die dahinter steckt, ist schlicht und einfach die, halt ein paar Stützpunkte da zu behalten. Dann von diesen Stützpunkten aus gelegentlich halt irgendwelche sogenannten terroristischen Strukturen, also Strukturen, die gegen den Westen militant werden, eben bekämpfen zu können. Und formuliert hat das mal, ich zitiere jetzt auch mal einen US-Militär, das deswegen, weil die da viel offener sind, nicht weil in deutschen Militärzirkeln sowas nicht gedacht würde, sondern deswegen, weil Deutsche im Allgemeinen mit dem Äußern solcher Meinungen viel vorsichtiger sind und auch die Debatten viel verklemmter geführt werden als in den USA. Also ein Beispiel einfach für dieses militärische Denken. Zitat, sagt so ein Militär, auf Afghanistan kommt es nicht an. Afghanistan ist nur ein wertloses Stück Dreck. Auf Al-Qaida kommt es an. Mit Al-Qaida meint er diese terroristischen Strukturen, die sich gegen den Westen wenden. In geringerem Maße kommt es auf die Hardliner unter den Taliban an. Anstatt zu versuchen, die Regierungsgewalt zu fördern, also Karzai aufzubauen und das ganze Breborium, konzentriert euch doch darauf, die Provinzen für die extremsten Kräfte unter den Taliban unregierbar zu machen. Erlaubt Afghanistan weiter zu zerfallen, wenn das ein Schicksal ist. Wir sollten ausschließlich darauf zielen, den Feind zu vernichten. Zitat Ende. Nur das ist so dieses Denken, das dahinter steckt und das womöglich zum Tragen kommen wird nach 2014, wenn der Westen einige Stützpunkte in Afghanistan noch beibehält und sich ansonsten zurückzieht. Gut, damit jetzt erstmal genug zu Afghanistan. Vielleicht kurz möchte ich noch erwähnen, Usbekistan, wo es einen deutschen Militärstützpunkt jetzt gibt, in Termes. Ich zeige nur kurz, wo das ist. Das ist hier an der, hier an der Grenze zwischen Usbekistan und Afghanistan. Hier ein kleiner Eindruck. Welcome to Termes. Das ist der Stützpunkt der Deutschen da, so ein bisschen runtergekommenes Ding. Das ist aber auch eigentlich nur so ein Umladestützpunkt. Also Flugzeuge, die aus dem Westen kommen und entweder Politiker oder auch Soldaten oder auch eben Güter transportieren, die per Luft transportiert werden müssen. Die landen dann in Termes zwischen, dort wird das Zeug oder die Politiker oder die Militärs, die werden dann auf kleinere Maschinen umgeladen, die dann nach Mazar-i-Sharif reinfliegen können, weil der Flughafen dort zumindest bis vor kurzem noch nicht groß genug war, um die wirklich großen Maschinen abfliegen und landen lassen zu können. Die Frage ist natürlich auch, was wird mit diesem Stützpunkt in Usbekistan geschehen? Nach 2014, wenn zumindest der Großteil der deutschen Truppen abgezogen sein wird, wird dieser Stützpunkt weiter bestehen bleiben, um einfach auch ein militärisches Standbein in Zentralasien weiterhin zu haben. Die Sache ist noch nicht klar. Klar ist nur, dass die Bundesregierung gegenwärtig 16 Millionen Euro pro Jahr zahlt an Usbekistan, um diesen Stützpunkt da haben zu dürfen. Und mit solchen Zahlungen ließe sich das prinzipiell sicherlich auch weiter behalten. Gut. Okay. Jetzt möchte ich einen großen Sprung machen nach Europa zu dem Einsatz, der vom Personal her noch der zweitgrößte deutsche Einsatz ist. Ich habe hier KFOR und EUFOR, also Kosovo und Bosnien, mal zusammengenommen. Es ist insgesamt so, dass aus Bosnien die deutschen Soldaten inzwischen fast raus sind. Ich glaube, es ist eine einstellige Zahl nur noch, die da ist, oder vielleicht knapp zweistellig. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr wenige. Einige hundert sind noch im Kosovo und das durchaus auch in schwankender Größenordnung. Jetzt kurz vor den Wahlen in Serbien ist das deutsche Kontingent wieder aufgestockt worden, deutlich aufgestockt worden, um eine Krisentruppe, die dort eingeflogen worden ist, weil man befürchtet hat, dass es im Umfeld der Wahlen in Serbien im Kosovo zu Unruhen kommen kann. Und da wurden dann die Besatzungstruppen verstärkt. Ja, man kann trotzdem auch sagen, dass auch dieser Einsatz in Serbien und in Bosnien, dass diese Einsätze eigentlich in Abwicklung begriffen sind. Es sind die ältesten Einsätze. Sie haben 2006, beziehungsweise im Fall des Kosovo 2009 angefangen, sind also auch schon 13 oder im Fall Bosniens 16 Jahre alt. Und da will man dann doch irgendwann auch raus, weil so lukrativ ist es nun auch nicht, da einfach die Truppen stationiert zu haben. Es ist ja im Kosovo inzwischen auch ein Regime installiert worden, dem man das Kosovo praktisch als eigenen Staat dann auch verschafft hat. im Prinzip, das möchte ich vielleicht kurz einfach nochmal festhalten, sind diese Stationierungen noch Relikte der Neuordnungskriege aus den 90er Jahren. Das hier ist die Landkarte von 1990, schon nach der Übernahme der DDR durch die Bundesrepublik. Und wenn man sich da mal zwei, drei Sachen anschaut, dann sieht man recht rasch, wozu diese Einsätze auf jeden Fall nützlich waren. Wenn man sich diese Landkarte hier anschaut, dann findet man unter anderem, oder natürlich ganz vor allem Jugoslawien, einen damals noch recht großen Staat, der auch wirtschaftlich nicht so schwach war, der also durchaus in der Lage gewesen wäre, in Ost- und Südosteuropa ein eigener Machtfaktor zu sein, auf der Basis einer schon funktionierenden, wenn auch nicht besonders gut, aber irgendwie funktionierenden Ökonomie. Ähnlich ist es vor allem auch mit der Tschechoslowakei übrigens gewesen. Die Tschechoslowakei mit einer durchaus relevanten Industrie damals war ein Faktor, der in der Lage gewesen wäre, möglicherweise ein gewisses Gegengewicht gegen Deutschland in Osteuropa zu bilden. Dafür sind ja diese beiden Staaten, die Tschechoslowakei und Jugoslawien, nach dem Ersten Weltkrieg auch gegründet worden. Ne, mit dem dezidierten Ziel, ein Gegengewicht gegen eine deutsche Übermacht im Osten und ein erneutes deutsches Ausgreifen eben herzustellen. Diese Funktion hatten sie auch damals noch und das sind genau die beiden Staaten gewesen, auf deren Zerlegung, Zerschlagung, wie auch immer, es die Bundesrepublik sehr rasch dann abgesehen hat. In der Tschechoslowakei ist das mit finanzieller Förderung gegangen und mit guten Zureden. In Jugoslawien ging es nicht so, da wurde das Ganze etwas brutaler und hat schließlich auch in Kriege gemündet, aber das Ergebnis war dann schließlich so, also in Kriege, die die Bundesrepublik tatkräftig gefördert hat, das Ergebnis war dann so. Und wenn man eben noch mit dazu nimmt, dass die Sowjetunion sich auch völlig zerlegt hat hier im Westen, dann sieht man Deutschland hier in der Mitte Europas, hier kein größere oder keine zwei größeren Staaten mehr, die ökonomisch ein Gegengewicht hätten bilden können, sondern Trümmerhaufen, was Jugoslawien angeht und was Tschechien angeht, zumindest auch ein deutlich geschwächter Staat. Ja, und hier darüber hinaus auch noch im Westen der Sowjetunion eben dann eine eigenstaatliche Ukraine, Belarus, die baltischen Staaten sowieso, also auch kleine Staaten, die einfach eine Gegenmachtbildung gegen das deutsche Vordringen nach Osten ganz schwer bis unmöglich gemacht haben. Das war das große Ziel der Kriege in Jugoslawien, einfach die europäische Neuordnung voranzubringen und für Deutschland den Weg nach Osten und Südosten frei zu machen, wenn eben notwendig auch militärisch. Und dafür hat man dann vor allem auch Serbien zerschlagen. Es hat sich im Laufe der letzten 150 Jahre eigentlich herauskristallisiert, so eine historische Erfahrung, dass die Serben immer ein Stein im Weg der Deutschen gewesen sind, sozusagen. Es ist wirklich seit Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich so. So sieht es zumindest das Auswärtige Amt, das durchaus geschichtsbewusst ist. Und die haben dann klar gesagt, also wenn wir die Serben jetzt ein für alle Mal loswerden können, dann umso besser. Und ja, man hat ihnen erst eben praktisch Jugoslawien zerschlagen, dann hat man auch noch den Kosovo und Montenegro abgetrennt, Kosovo militärisch. Im Kosovo sind inzwischen Gestalten an der Macht. Das sollte man als Ergebnis dieses Krieges durchaus auch nochmal festhalten. In der Mitte unten seht ihr die UÇK, beziehungsweise in der Mitte den Führer der UÇK, Hashim Thaçi, mit drei seiner Milizionäre im Jahr 1999. Kurz zuvor hat er sich links oben mit, unter anderem mit Josef Fischer getroffen in Rambouillet. Da haben sie den Krieg praktisch besprochen gegen Jugoslawien, mit dem die jugoslawische Armee aus dem Kosovo eben rausbefördert worden ist, dann letztlich erfolgreich. Bei der UÇK, die ihr in der Mitte seht, handelt es sich faktisch um eine Mafia-Organisation, die damals schon mit allem unterwegs gewesen ist, womit Mafia-Organisationen so unterwegs sind. Also die handeln mit allem, mit dem andere nicht unbedingt handeln dürfen. Das sind also Waffen, illegale Suchtmittel und man muss es bittererweise so sagen, Frauen. Der Frauenhandel im Kosovo ist ganz massiv, hat ganz massiv zugenommen, nachdem die jugoslawische Armee da rausgeschmissen worden ist. Es ist bis heute so, dass der Kosovo ein Hauptumschlagsplatz für Zwangsprostitution in Europa ist, wobei übrigens eines der Hauptzielländer, oder ich glaube sogar das Hauptzielland überhaupt Deutschland ist, muss man sich auch klar machen. Rechts oben Hashim Thaçi, damals eben noch ein Mafia-Boss, heute ein Staatschef, vor einer Fahne. die das Blau im Hintergrund symbolisiert. Ich habe es mal zitiert aus der Erklärung des Kosovo. Zitat, die Hoffnung der Bevölkerung des Kosovo auf eine Einbindung in die bestehenden euroatlantischen Strukturen. Zitat Ende. Die Sterne symbolisieren die unterschiedlichen ethnischen Minoritäten im Land. Wenn man weiß, wie im Kosovo mit den Roma umgegangen wird, dann wird man merken, dass es blanker Zynismus ist, was die machen. Ja, und es ist bis heute so, dass eigentlich die Mafia-Strukturen zu denen Hashim Farci immer gehört hat eigentlich, also er galt jahrelang als einer der führenden Mafia-Bosse in Südosteuropa, dass die bis heute im Kosovo in der Lage sind. Wenn man so will, hat der Westen also und ganz maßgeblich die Bundesrepublik im Kosovo die Mafia an die Macht gebracht, beziehungsweise der Mafia einen Staat verschafft. So ist es bis heute. Es gibt in Südosteuropa ein oder sagen wir mal zwei Probleme. Bislang war es den Deutschen und auch dem Westen sonst wirklich egal, dass in Bosnien die Lage einfach desolat ist, dass sich da überhaupt nichts entwickelt und dass im Kosovo die Lage noch viel desolater ist, dass da wirklich die Mafia herrscht und die einzigen Handelsgüter, die die haben, das ist Holz aus dem Wald und Pilze. So ist es wirklich. Ansonsten leben die von irgendwelchen Hilfsgeldern. Die Wirtschaft kommt da überhaupt nicht in Gang und ansonsten regiert zumindest auf dem Land die Mafia. Das hat, wie gesagt, bis vor kurzem niemanden hier interessiert. Inzwischen gibt es durchaus wieder ein gewisses Interesse an den Entwicklungen dort unten, und zwar aus zwei Gründen. Diese zwei Gründe sind einfach der eine, dass die halt hier, das ist nochmal einen kurzen Beleg, das ist eine Abbildung aus einer Untersuchung, die Digmati, ein Schweizer Parlamentarier aus dem Europarat, vor einem Jahr veröffentlicht hat. Der hat die Mafia-Kontakte untersucht und vor allem den Organhandel, den eben die Mafia im Kosovo seit 1999 betrieben hat. Und der konnte eben nachzeichnen, wie auch unter der Ägide von Hashim Thorci der Organhandel da weiter betrieben worden ist und wie da zumindest doch eine ganze Anzahl von Serben und Serbinnen eben umgebracht wurden, um ihnen die Organe zu entnehmen. Und dann über diese Stationen, die hier nachgezeichnet werden, der Bericht ist im Internet, es ist sehr lohnenswert, sich das mal reinzuziehen, wie das dann eben weiter gehandelt wurde. Gut, aber die zwei Sachen, die dem Westen Probleme machen, das ist nicht der Organhandel. Das hat bislang eigentlich niemanden wirklich gestört. Was ein Problem macht, das ist die Türkei. Die Türkei hat seit einigen Jahren eine neue Außenpolitik. Die wird verbunden mit einem Konzept, das der jetzige Außenminister entwickelt hat, der Davutoglu, der lange Berater von Erdogan war, also von dieser islamistisch orientierten Partei. Und diese Partei, die ja an der Regierung ist seit Jahren in der Türkei, verfolgt heute eine Politik, die oft als neo-osmanisch bezeichnet wird. Da sagt man, und so ist es auch in großen Teilen, dass die Türkei versucht, in den Gebieten, die mal unter osmanischer Herrschaft standen, also im alten Osmanischen Reich, und wo es auch noch heute zumindest muslimische Strukturen gibt, dort wieder anzudocken, dort wieder stärker zu werden und zumindest das als so eine größere Einflusszone aufzubauen. Das geht auf der einen Seite nach Süden runter, also nach Syrien zum Beispiel, weswegen die Türkei in Syrien sehr stark involviert ist. Das geht auf der anderen Seite auch dann so ein bisschen in Richtung Iran und vor allem geht das aber auch in Richtung Südosteuropa. Bosnien war ja mal ein Teil des Osmanischen Reiches bekanntermaßen. Es gibt ja die auch hierzulande bekannten bosnischen Muslime und genau, das ist übrigens im Kosovo auch stark muslimisch geprägt und genau da versucht die Türkei anzudocken. Das, was ihr hier seht auf diesem Bild mit dem Minarettturm versehen, ist ein Kulturzentrum, das heißt mit vollem Namen Istanbul Kultur- und Bildungszentrum, ist in Sarajevo eingerichtet worden und solche Sachen betreibt die Türkei inzwischen in Osteuropa. Die expandiert ökonomisch dahin und versucht da ihren Einfluss zu stärken. Und das ist natürlich was, wo inzwischen auch die Deutschen sagen, einen Konkurrenten wollen wir uns da unten bestimmt nicht ranziehen und wenn es auch nur die Türkei ist. Das hat wiederum zur Folge, dass die Aufmerksamkeit der deutschen Politik für diese Regionen wieder etwas stärker wird. Regierungsberater sagen, da muss man Druck machen, da passiert noch viel zu wenig. Es kann also sein, dass da sich auch wieder mehr tun wird in der nächsten Zeit. Ja, und im Kosovo tritt noch ein anderes Moment hinzu, denn Man hat ja im Kosovo diese völkischen Kräfte auch genutzt, also diese Kräfte, die halt das Albanertum gegen das Serbentum da stark machen wollten und eben einen albanischen Staat gegen den serbischen Staat gründen auf der Basis eines Gedankens, dass eben das blutsmäßig konstituierte Albanertum etwas Besonderes sei, was einen eigenen Staat brauche. Und auch hier ist es so, das, was man da benutzt hat, um halt ein politisches Ziel zu erreichen, das läuft inzwischen ein bisschen aus dem Ruder. Auf einer anderen Ebene, wie es mit Kräften wie Osama bin Laden gelaufen ist, läuft es auch mit den völkischen Kosovo, denn dann gibt es einige, die sagen, ja, also es gibt ja auch noch albanische Gebiete in, ja, und hier könnt ihr das rechts auf der Karte sehen, auf der einen Seite in Serbien, dann in Montenegro, vor allem in Mazedonien, auch in Griechenland, und das, was hier so rot markiert ist, ist Großalbanien. Es gibt völkische Kräfte im Kosovo, völkisch-albanische Kräfte. Links eine Partei Vete Vendos hier heißt die, eine Partei, die tendenziell in Richtung auf so einen Großalbanien hinarbeitet, auch wenn es da noch härtere Kräfte gibt als diese Partei, aber das ist so eine Strömung. Das ist inzwischen die drittstärkste Kraft im Kosovo. Klar machen muss man sich, dass es die drittstärkste Kraft ist, obwohl diese Kraft eher gegen die Mafia-Strukturen arbeitet. Ne? Und gegen die Mafia-Strukturen drittstärkste Kraft zu werden, nicht ganz einfach. Zumal in so einem heruntergekommenen Gebiet wie Kosovo. Das heißt, da tut sich auch einiges. Vielleicht habt ihr es gehört, neulich gab es wieder kleinere Unruhen in Mazedonien mit der albanischsprachigen Bevölkerung dort. Auch in Albanien gibt es Kräfte, die immer stärker auf so einen Großalbanien hinarbeiten. Und das würde einfach tierisch Unruhe geben. Und es ist so, dass die deutsche Politik eigentlich ihr Ziel da unten erreicht hat. Und das Ziel war ja, Serbien kaputt zu hauen. Serbien ist kaputt. Also was soll man da noch groß machen? Ne? Und jetzt kommen da irgendwelche völkischen Albaner an und sagen, wir wollen Großalbanien. Das stört. Ne? Also das stört aus westlicher Sicht. Die machen da Unruhe, wo im Moment keine Unruhe gebraucht wird. Und von daher gibt es inzwischen auch wieder eine etwas größere Aufmerksamkeit gegenüber diesen völkischen Kräften. Und man muss gucken, wie sich das entwickelt. Aber man sieht auch hier so ein bisschen, wie die Kriegsinstrumente, die man genutzt hat, halt aus dem Ruder laufen und neue Probleme schaffen. Gut, so viel zu da unten. Der nächste heftige geografische Sprung in etwas wärmere Regionen, nämlich zum Horn von Afrika, hierhin. Auch hier kann man, wenn man so will, sagen, dass da einiges aus dem Ruder gelaufen ist, was lange nicht gestört hat. Ich habe es schon kurz angerissen. Ihr seht hier Somalia, ein Staat, der Anfang der 90er Jahre zerfallen ist. Dieser Staat ist im Prinzip, man kann auf der einen Seite sagen, er ist eigentlich völlig egal, auf der anderen Seite ist er unter Umständen gar nicht so unwichtig. Der Hauptgrund der Bedeutung dieser Region liegt im Moment darin, dass es sich auf der einen Seite um ein Gebiet handelt, was direkt südlich der Ressourcenregion am Persischen Golf liegt, also der nach wie vor ganz zentralen Ressourcenregion, was Erdöl und Erdgas angeht überhaupt. Also das hier ist direkt südlich von Saudi-Arabien, wenn man so will. Und der zweite Punkt ist, dass hier durch den Golf von Aden, dann durch diese Meerenge hier, Bab al-Mandab heißt das, und durch das Rote Meer dann in den Suezkanal da oben, dass dort die Hauptströme des deutschen, überhaupt des europäischen, aber vor allem auch des deutschen Asienhandels liegen. Und der Asienhandel ist natürlich unheimlich wichtig, vor allem weil der China-Handel ganz gewaltig boomt. Ein Großteil des deutschen China-Handels wird per Schiff abgewickelt, alles andere wäre viel zu teuer. Und die Schiffe, die tuckern alle da am Horn von Afrika entlang. Die könnten zwar theoretisch und vielleicht in manchen Fällen auch praktisch südlich von Afrika entlang fahren, aber das würde das Ganze ganz unglaublich verteuern, längere Wartezeiten hervorbringen und das würde wirklich kosten. Deswegen versucht man wirklich auf jeden Fall, diese Wege da freizuhalten. Übrigens auch aus militärischen Gründen. Denn man hat das so ein bisschen beim Libyen-Krieg gesehen. Als die Auseinandersetzungen in Libyen anfingen, da gab es US-Kriegsschiffe, die im Persischen Golf stationiert waren. Die sind dann ziemlich rasch auf dem Weg ins Mittelmeer gewesen und das ging durchs Rote Meer und den Suezkanal dann. Und umgekehrt funktioniert das Ganze natürlich auch. Und auch deutsche Kriegsschiffe nutzen diesen Weg natürlich, wenn die irgendwie in die Ressourcengebiete am Persischen Golf wollen. Das wiederum bedeutet, auch militärisch gesehen, militärstrategisch sind diese Seewege unglaublich wichtig. Dass Somalia zerfallen war, hat erstmal überhaupt nicht gestört, denn so ein zerfallener Staat, der liegt da und da passiert erstmal nicht viel. Gestört hat dann nur, dass irgendwann aufgrund spezifischer Umstände, das führt jetzt zu weit, halt einige Somalis in die Lage gekommen sind mit gut ausgerüsteten oder sagen wir so, zumindest punktuell gut ausgerüsteten Schiffen aufs Meer hinauszufahren und dort eben dann mit Piraterie sich eben ein Lebensauskommen zu sichern. Das hat irgendwann vor einigen Jahren angefangen. Wenn man einen Eindruck hat, wie zerfallen die Gegend in Somalia ist, ist das eine völlig naheliegende Alternative, sich einfach da am Meer eben ein Auskommen zu verschaffen. Das wiederum hat natürlich den Westen gestört, der diese Handelswege oder auch militärisch wichtigen Wege da überhaupt nicht hier gestört haben will. Das ist erstmal dann der Grund gewesen, warum die Pirateriebekämpfung dort angefangen hat. Hier seht ihr eine etwas aktuellere Szene, vorne in dem Boot deutsche Soldaten, hinten in dem Boot die furchterregenden Piraten, ne, mit einem etwas baufälligen Schiff und möglicherweise einigen Knarren, falls sie überhaupt welche haben, aber na gut, ich denke, das spricht für sich selber. Auf dem nächsten Boot, auf dem nächsten Bild kann man, so lautet zumindest die originale Bildunterschrift, die Gefährlichkeit der Piraten sehr gut sehen. Das ist ein angezündetes Piratenboot, was man hier sieht, das gerade von den Deutschen in Brand geschossen worden ist, weil sie das zerstört haben. Sie haben vorher, zumindest behaupten sie das, die Piraten dort abgeholt, also auf ihr Boot mitgenommen und dann erst das Piratenschiff versenkt. Gut, also das sind die Sachen, die im Moment dort stattfinden, vor dem Horn von Afrika. Ihr habt es ganz sicherlich mitgekriegt. Es ist so, dass dieser Einsatz inzwischen ausgeweitet worden ist auf Land. Zu dieser Ausweitung kann man ein bisschen was sagen. Ich möchte erst noch ein bisschen was zu dem Einsatz insgesamt sagen. Der Einsatz insgesamt findet an diesen Seewegen statt, also an diesen handels- und auch militärstrategisch wichtigen Seerouten. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass dieser Einsatz auch im Indischen Ozean stattfindet. Das hier ist die Welt von morgen auf jeden Fall, vielleicht auch schon von heute. Das ist nämlich keine europäische, sondern eine chinesische Weltkarte, wo China das ist, wie es auch heißt, nämlich das Reich der Mitte. Es liegt in der Mitte dieser Karte. Hier ist China und hier irgendwo am Rand, man kann es kaum erkennen, liegt Europa. Das ist eine Karte, die hier sehr häufig nicht auf große Begeisterung stößt, aber das könnte mit der Realität in einigen Jahrzehnten mehr zu tun haben, als den hiesigen Eliten so lieb ist, weshalb sie auch so aggressiv auf diese Entwicklung reagieren. Gut, und hier sieht man sehr deutlich, es gibt hier den Indischen Ozean. Und der Indische Ozean, das ist inzwischen schon das Meer, über das die größten Handelsströme überhaupt abgewickelt werden. Das ist zum einen natürlich auch der ostasiatische, nicht nur der chinesische, aber auch der chinesische Handel mit hier den Golfstaaten, also die Ressourcentransporte, auch mit Ostafrika, den sudanesischen Ressourcen zum Beispiel, auch natürlich der Handel nach Europa dann. Das geht alles durch den Indischen Ozean. Der Indische Ozean ist zunehmend wichtig. Wenn man mal nachliest, dann findet man, dass zum Beispiel Leute wie Volker Perthes, das ist der Chef, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, also das direkt vom Kanzleramt finanzierten Außenpolitik-Thinktanks, der sagt, dass es völlig klar sei, dass der Indische Ozean in Zukunft wirklich ein zentrales, auch geostrategisch zentrales Weltmeer würde. Man könne sehen zwar, dass die Vereinigten Staaten, Zitat, auf absehbare Zeit noch die stärkste Seemacht im Indischen Ozean, Zitat Ende, sein würden, doch würden sie bald, Zitat, nicht mehr die einzige Seemacht dort sein. Wie er das begründet, er sagt, man kann erkennen, dass China langfristig denkt und versucht, seinen Handel auch eigenständig abzusichern, unter anderem dadurch, dass es in einigen Ländern rings um den Indischen Ozean Häfen ausbaut, dadurch auch Zugriff auf die Hafeninfrastruktur kriegt, dadurch auch möglicherweise sich Möglichkeiten, sich Optionen eröffnet, dort mal Militärschiffe zu stationieren. Es gibt solche Häfen tatsächlich in Myanmar, es gibt einen solchen Hafen auf Sri Lanka und einen dritten in Pakistan, in Gwadar. Und dieser Hafen in Gwadar in Pakistan liegt schon hier, also recht nah am Persischen Golf dran. Das wird häufig als Strategie der Perlenkette bezeichnet. Also wie so verschiedene Perlen an einer Kette reiht eben China da ihm freundlich gesinnte Häfen am Indischen Ozean entlang. Das ist auch so. Das ist aus sehr nachvollziehbaren Gründen so. Aber Leute wie Volker Perthes sagen halt, ja, da macht sich was auf, da entsteht was und da wird der Westen auf Dauer nicht mehr der einzige Starke sein. Ein Schweizer Militärexperte hat das mal so formuliert, Zitat, im Indischen Ozean findet zurzeit ein gigantischer Machtkampf statt. Die Marinen Chinas, Japans, Indiens, der USA, der Europäer, der NATO und der EU marschieren auf, damit meint er den Aufmarsch am Horn von Afrika, nämlich hier, auch direkt im Indischen Ozean gelegen. Der sagt dann weiter, Häfen werden gebaut, Seestreitkräfte aufgerüstet. Erstmals seit dem 16. Jahrhundert beobachten wir einen Niedergang der westlichen Seemacht in dieser Schlüsselregion. Zitat Ende. Das ist so eine historische Perspektive. Ja, und solche Äußerungen findet man auch bei deutschen Militärs. Ulrich Weißer zum Beispiel, er war mal Planungschef im Kanzleramt. Im Verteidigungsministerium, der sagt, der Indische Ozean sei, Zitat, eine Schlüsselregion für die Weltmeere und entscheidend für das künftige Machtgefüge, zumindest in Asien, Zitat Ende. Das ist also die Bedeutung des Indischen Ozeans und das ist auch die hintergründige Bedeutung des Militäreinsatzes vor dem Horn von Afrika. Es geht auf der einen Seite tatsächlich um die Handelswege, das ist, denke ich, schon so, aber auf der anderen Seite langfristig einfach um die Kontrolle dieses ganz zentralen Meeres in der Rivalität gegenüber China. Jo. Gut, diese Auseinandersetzungen haben dazu geführt, dass inzwischen auch wieder intensiver über Somalia nachgedacht wird. Denn auf Dauer, wenn man sich auf Dauer da auch gegen China positioniert, ist es natürlich ungeschickt, wenn man sozusagen im Rücken da noch eine Küste hat, von der aus irgendwelche unkontrollierbaren Sachen starten, wie zum Beispiel irgendwelche Piratenexpeditionen oder ähnliches. Von daher gibt es im Moment aktuell einen Versuch, doch nochmal irgendwie mit diesen Piraten da Schluss zu machen, sie nicht immer nur auf dem Meer abzufangen, sondern auch aufs Land rauszugehen. Vor ein paar Tagen ist beschlossen worden, dass auch die Bundesmarine teilnimmt oder die Bundeswehr insgesamt an diesen Landeinsätzen. Der Hintergrund dieser ganzen Landeinsatzgeschichte ist ein bisschen längerfristig angelegt. Es gab im letzten Jahr eine Konferenz, eine Somalia-Konferenz, da ist beschlossen worden, nochmal auf ein Jahr angelegte konzertierte Anstrengungen zu starten. Und das sieht genau das vor, dass man auf der einen Seite der Westen, auf der anderen Seite aber auch einige afrikanische Staaten nochmal in einem wirklich gebündelten Anstrengung versuchen, gegen Somalia vorzugehen, also gegen diesen Bürgerkrieg da einzugreifen. Auf der einen Seite ist es so, dass die Truppen der Afrikanischen Union, die in Mogadischu schon lange eingebunkert sitzen und eigentlich immer nur zwei Straßen kontrolliert haben, nämlich zum Flughafen oder die zum Präsidentenpalast, die haben eine Offensive gestartet, kontrollieren inzwischen einige Stadtviertel von Mogadischu und angeblich auch noch ein bisschen über die Stadt hinaus. Das ist der eine Punkt. Zweiter Punkt ist, dass im letzten Herbst schon Äthiopien auch eine neue Offensive gestartet hat nach Somalia rein. Dritter Punkt ist, dass Kenia eine Offensive gestartet hat nach Südsomalia rein. Das hat nochmal ganz komplexe Zusammenhänge, können wir vielleicht in der Diskussion noch drauf eingehen. Und vierter Punkt ist, dass der Westen jetzt auch an Land geht. Aber das ist nur ein Teil dieses militärischen Gesamtkonzepts, das mit den anderen afrikanischen Nachbarstaaten abgesprochen ist. Und man sagt halt, man schießt da jetzt auch auf Land, man zerstört den Piraten ihre Basen. Das kann in einen ganz fürchterlichen Krieg ausufern, denn was ist ein Pirat, was ist kein Pirat? Wie kann man erkennen, ob in einem angeblichen Piratenlager, das man hinten gerade zerschießt, ein Pirat drin ist oder nicht, oder vielleicht auch ein Zivilist. Man muss schauen, wie sich das entwickelt, aber das sind jedenfalls die Sachen, die jetzt kommen. Das ist so, ja, es gibt noch ein weiteres Element, das ist nämlich die Ausbildung somalischer bewaffneter Kräfte. Man nennt das dann immer Militärs und Polizisten. Faktisch sind es irgendwelche Milizen, die da ausgebildet werden, vorwiegend in Uganda. Also von deutscher Seite in Uganda. Es gibt ein Camp in Uganda, hier auf dem Bild seht ihr es, rechts eine Bebilderung der Bundeswehr dazu. Unter dem Bild bei der Bundeswehr stand, was man in Uganda so braucht, einen Tropenhelm, einen Mückenschutz und Sonnenschutz. Und die Bundeswehr mokiert sich fürchterlich über dieses Lager da. Die haben dieses Bild unterschrieben, das soll eine Kaserne sein, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Jedenfalls in diesem Lager in Uganda bilden deutsche Militärs somalische, man muss eigentlich sagen Milizen aus, offiziell wird das somalische Soldaten genannt, aber angesichts der gesellschaftlichen Zustände dort unten muss man von, denke ich, von Milizen sprechen. Und die sollen natürlich auch auf westlicher Seite in den Bürgerkrieg eingreifen. Es wird also versucht, im Moment in so einer konzertierten Anstrengung da was auf die Beine zu stellen. Für den Sommer ist die Verabschiedung einer Verfassung und Wahlen vorgesehen. Und wer sich mal irgendwie den Eindruck von Somalia verschafft hat, fasst sich nur an den Kopf, wenn man das so liest, aber okay. Sie behaupten das, dass sie das wollen gerade. Das ist der Kontext dieses Landeinsatzes, den die EU gerade beschlossen hat und der fürchterlich ausufern kann. Gut, wenn wir gerade schon in Ostafrika sind, dann würde ich weitermachen, kurz noch mit zwei Takten zum Sudan. Der Sudan ist durchaus ein wichtiger Einsatz.
Das ist gar keine inhaltliche Frage. Ich weiß nicht, wie lange dein Vortrag geht, aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht zwischendurch nochmal für 5 Minuten eine Pause machen, wenn das okay ist.
Ja.
Weil es sehr, sehr viele Informationen sind und ich gerne einfach mal so ganz kurz ein bisschen durchatmen. Wenn es jetzt nicht passt, aber das auf dem Kopf hast.
Können wir gerne machen. Also es sind noch ungefähr 10 Minuten für eine Stunde, denke ich. Aber wir können gerne kurz Pause machen.
Einige machen ja schon Pause. Das sehe ich hier so ganz intensiv. Dann sollten sie draußen machen. Dann nehmen wir die, schlage ich vor, Jörg.
Ja. Gut, okay. Dann würde ich jetzt mit dem Sudan weitermachen. Der Sudan hat eigentlich eine verwickelte Geschichte. Der Sudan war zu Zeiten der Systemkonfrontation eigentlich immer ein Verbündeter des Westens, deswegen der auch mit deutschen Waffen ausgerüstet worden ist, beispielsweise. Das ging bis Anfang der 90er Jahre, dann fiel die Notwendigkeit weg, unbedingt mit dem Sudan zu kooperieren, und das zeichnete sich schon ab, dass der nächste Expansionsschritt gegen die eventuell eben gegen die arabische Welt gehen würde. Woraufhin dann die Spannungen mit dem Sudan zunahmen. Es gab dann komplizierte Verwicklungen auch bei der Afrikapolitik. Das ist wirklich eine sehr verstiegene Grammatik sozusagen. Jedenfalls fing dann vor allem die deutsche und die amerikanische Politik, die fingen an, sich gegen den Sudan zu wenden. Das hatte von Anfang an damals das Ziel, die arabischsprachigen Kräfte im Sudan zu schwächen. Und im Sudan ist es so, dass vor allem im Norden eben arabischsprachige Bevölkerung sitzt, die letztlich auch die Kontrolle über den gesamten Sudan ausgeübt hat, während der Südsudan erstmal extremst unterentwickelt ist. Also da ist erstmal überhaupt nichts. Ansonsten gibt es eine schwarzafrikanische Bevölkerung, die starkes Missionsgebiet vor allem deutscher und ganz besonders US-amerikanischer Evangelikaler ist. Das ist auch ein recht interessanter Aspekt. Also die missionieren da wirklich wie doof im Südsudan. Was außenpolitisch durchaus eine interessante Facette ist, finde ich. Ja, gut, aber es gab dann eben eine starke Aufmerksamkeit für den Sudan, eine starke Politik, vor allem gegen den Norden des Sudan. Und der Hintergrund ist, dass es im Sudan eigentlich seit der staatlichen Unabhängigkeit immer einen Bürgerkrieg gegeben hat, auf unterschiedlichen Eskalationsniveaus, eben zwischen dem Norden und dem Süden. Dieser Krieg hat sich stark gedreht um die Rohstoffe, vor allem um das Erdöl, das im Sudan liegt, und das liegt zu einem guten Teil eben im Süden. Hier eine Karte, auf der die Ölfelder, die hauptsächlichen Ölfelder eingezeichnet sind. Längst nicht alle, aber die wichtigsten. Und man sieht hier auch die Teilungslinie drauf zwischen Nord- und Südsudan. Sie verläuft hier. Es ist so, dass ungefähr 70% des gesamten Öls, das der alte Gesamtsudan hatte, im heutigen Süden liegen. Das heißt, der Norden muss mit gerade mal 30 oder eventuell sogar noch weniger Prozent, das ist umstritten, auskommen, während der Süden das meiste davon hat. Das ist der Hintergrund oder einer der der zweite Hintergrund der Spaltungspolitik, die der Westen seit Ende der 90er Jahre betrieben hat. Diese Spaltungspolitik hatte zum einen das Ziel, den arabischsprachigen Norden zu schwächen und damit überhaupt die arabische Welt etwas zu schwächen, indem man eben dem arabischen Norden des Sudan praktisch die Kontrolle über die Hälfte des Landes wegnimmt. Und auf der anderen Seite hat man gleichzeitig damit versucht, ihm die Kontrolle über das Erdöl oder einen großen Teil zumindest des Erdöls wegzunehmen, das im Süden liegt. Der Krieg, der dann schließlich ein Sezessionskrieg geworden ist, hat dann 2005 zu einem Waffenstillstand geführt unter starker deutscher und US-amerikanischer Vermittlung. Also ein paar Beispiele für diese deutsche Vermittlung oder ein Beispiel ist, dass ein Verfassungsentwurf, der auch tatsächlich in die südsudanesische Verfassung gemündet ist, vom Max-Planck-Institut für öffentliches Recht in Heidelberg ausgearbeitet worden ist. Also da gibt es eine starke deutsche Beteiligung an diesen Sezessionsbestrebungen des Südsudan. Heute ist die Sezession vollzogen, seit letztem Jahr ist sie vollzogen, auch wenn es an der Grenze immer wieder Kämpfe gibt und möglicherweise ein großer Krieg wieder ausbrechen wird, das kann sehr gut sein. Es ist aber heute so, dass ein guter Teil des Öls eben der nördlichen Kontrolle entzogen ist, was in einer Hinsicht noch ein Problem ist, denn der Süden ist wirklich extremst nicht entwickelt, wenn man so will. Da gibt es eigentlich kaum Straßen und schon mal gar nicht irgendwelche Eisenbahnstrecken oder sowas. Und es gibt Pipelines, aber die gehen alle durch den Norden durch, nämlich hier lang. Das sind die Erdölpipelines, die nach Port Sudan gehen, also eine sudanesische Hafenstadt. Das wiederum bedeutet, dass der Südsudan zwar jetzt das Öl im Prinzip oder den Großteil des Öls besitzt, es aber nicht verkaufen kann, weil er kriegt es nicht außer Landes raus, es sei denn, er einigt sich mit dem Norden. Die haben sich letztes Jahr fürchterlich gestritten über die Pipeline-Gebühren, so wie man das aus der Ukraine oder aus Belarus mit Russland kennt, so gab es das da auch. Und der Südsudan hat irgendwann gesagt, nee, wir haben eh die Unterstützung des Westens und wenn ihr so hohe Gebühren wollt, dann gibt es eben kein Öl mehr. Seitdem fließt wirklich seit Februar, glaube ich, kein Öl mehr durch diese Pipelines, was zur Folge hat, dass der Südsudan nichts mehr verdient, aber der Nordsudan auch nichts mehr. Das ist also so ein, naja, Elendskampf praktisch. Der Westen hat, wenn man so will, erstmal sein Ziel erreicht. Der Sudan ist als eine arabische Kraft sozusagen, Sudan ist auch Mitglied der Arabischen Liga, ne? Als solche ist er erstmal außer Kraft gesetzt, fällt also aus. Ja, und auf der anderen Seite arbeitet der Westen an anderen Konzepten. Kurz vielleicht zur militärischen Rolle dabei. Es gibt zwei große UNO-Beobachtermissionen. An beiden ist Deutschland beteiligt. Und zwar nicht unmaßgeblich, oder sagen wir so, zeitweise nicht unmaßgeblich. Die ersten großen Transporte, beispielsweise der Darfur-Mission, die hier ungefähr versucht, hier ist Darfur, also auch ein Kriegsgebiet, und da gibt es eben eine UNO-Beobachtermission, die auch mit deutscher Beteiligung dort stattfindet. Die Truppen, vor allem afrikanische Truppen, die dort im Namen der UNO die Arbeit in der Fläche praktisch leisten, also die Kontrolle in der Fläche eben, die sind am Anfang da auch mit teilweise mit Bundeswehrmaschinen hingeflogen worden. Also es gibt durchaus ein großes Interesse dran, da präsent zu sein. Dasselbe trifft auf die UNMISS zu, die heute im Südsudan stationiert ist und hier eben, naja, die Lage irgendwie kontrollieren soll. Das führt auf jeden Fall dazu, dass über diese Militärbeobachter der deutsche Staat immer beste Einblicke in das hat, was im Sudan da vor sich geht. Das betrifft auch geheime Aufrüstungen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass vor, ich glaube, 1,5 Jahren mal von Piraten am Horn von Afrika ein Schiff gekapert worden ist, auf dem Panzer drauf waren. Da waren zig ukrainische Panzer drauf. Das war übrigens noch zu einer Zeit, als die prowestliche Regierung in der Ukraine am Ruder war. Und ja, diese Panzer waren adressiert an GOSS. Haben sich alle gefragt, was ist GOSS? Alle kennen das unter Government of South Sudan, also südsudanesische Regierung. Das war jetzt ein bisschen peinlich für den Westen, dass da unter den Augen, unter anderem von Bundeswehr-Militärbeobachtern halt illegale Waffenlieferungen nach Südsudan gehen, um Südsudan gegen den Norden aufzurüsten. Das kenianische Verteidigungsministerium ist eingesprungen und hat gesagt, es hätte auch eine Abteilung, die GOSS sich abkürzt. Die kannte keiner vorher, die gab es natürlich auch nicht, aber gut, das war die Geschichte dahinter. Der Westen ist dann nicht nur, also auch Deutschland, gerade Deutschland, nicht nur militärisch aktiv, sondern Deutschland versucht auch, diesen Militäreinsatz praktisch irgendwann überflüssig zu machen, indem man einfach die Sache ökonomisch wirklich löst. Und das bedeutet auf der einen Seite durch eine endgültige Trennung des Südsudan vom Norden und die geht nur, wenn man auch wenn man das Öl praktisch mal, um es zuzuspitzen, auch sonstige Handelsgüter, aber vor allem eben das Öl anders aus dem Land rauskriegt. Und dafür gibt es große, umfangreiche Planungen in Ostafrika. Ihr seht hier Juba, die Hauptstadt des Südsudan heute. Hier ist Kenia. Hier ist Nairobi, die Hauptstadt von Kenia. Und hier ist Lamu, das ist eine sehr kleine, sehr alte Stadt in Kenia mit einer wirklich alten Geschichte auch. Nördlich davon sind einige Bonzen-Urlaubsressorts, wo ich glaube, dieser Fürst von Hannover, wie heißt der, der hat da auch so eine Villa. Das ist jedenfalls auch da gewesen, wo er irgendeinen Kenianer verprügelt hat und sich dann aus kenianischer Haft freikaufen musste oder so ähnlich. Das ist hier passiert, aber hier ist ein Hafen und der wird jetzt seit ein paar Wochen, vor ein paar Wochen ist da der erste Spatenstich getätigt worden, seitdem wird er ausgebaut. Das soll ein richtig großer, richtig fetter Handelshafen werden für ganz Ostafrika auch. Hauptgrund ist, dass man eigentlich das Öl aus Juba hier ableiten will, erstmal mit einer Eisenbahnstrecke, die man da hoch baut und wo man halt mit Tankwägen dann, mit Tankwaggons eben das Öl runtertransportiert, perspektivisch soll es da auch eine Pipeline geben. Dieser Eisenbahntransport ist übrigens nicht unüblich. Das gibt es auch durch den Kaukasus durch. Ja, und nebenbei wird dieses Projekt dann halt auch genutzt, um praktisch die Ostafrika hier ein bisschen enger zusammenzuschweißen. Und natürlich wird das dann ein Punkt sein, der auch für den Westen als Handelshafen sehr interessant ist. Äthiopien, ein Verbündeter des Westens, soll auch davon profitieren können. Das sind praktisch die Hauptverkehrskorridore, die da in Planung und inzwischen eben auch in Bau sind. Übrigens, so nebenbei, das mit Lamu funktioniert natürlich nur, wenn Lamu sicher ist, ne? Und wenn hier Bürgerkriegsgebiet ist, und das ist es ja eigentlich, ist das natürlich ein gewisses Problem. Es ist durchaus so, dass somalische Clans gelegentlich mal nach Kenia rüber sind und dort irgendwelche Raubzüge gestartet haben. Das ist so, das ist nicht nur da so, das ist ein Vorgang, der unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht außergewöhnlich ist. Aber es ist natürlich wichtig, wenn da ein großer Handelshafen sein soll, den dagegen abzusichern. Und das ist auf kenianischer Seite der Grund dafür, dass die kenianische Armee hier im Süden einmarschiert ist und da eben jetzt versucht, so eine Art Schutzzone aufzurichten, um dort den Bürgerkrieg zu stillen oder auf jeden Fall erstmal Kräfte, die diesen Handel da stören könnten, abzuhalten. Auch hier kann man, wenn man so will, wieder sehen, wie das westliche Interesse an der Abfuhr der südsudanesischen Rohstoffe, ne, dazu führt, dass da ein Hafen gebaut werden muss und der Hafen muss gesichert werden und auf die Weise wird die kenianische Armee in den somalischen Krieg reingezogen und seit ein paar Wochen explodieren wirklich immer wieder Bomben in Nairobi, weil halt in Nairobi viele Somalis leben, die sind dorthin geflüchtet und denen passt das nicht, dass die kenianische Armee jetzt in Somalia einmarschiert und das kracht jetzt auch in Nairobi. Das sind so die Folgen, wenn man so will, eines westlichen Expansionsprojektes im Sudan. Jo. So viel zu Sudan. Ganz kurz was zum Kongo. Das möchte ich wirklich ganz kurz machen, weil der Kongo kein deutsches Interessengebiet im engeren Sinne ist. Der Kongo hat natürlich unheimlich viele Rohstoffe. Hier eine Karte. Ihr seht ihn hier. Riesenland, sehr, sehr rohstoffreich. Vor allem im Osten Kongos liegen sehr wichtige Rohstoffe. Das berühmt-berüchtigte Coltan zum Beispiel, das in jedem Handy drin ist, das man für Hightech-Produkte immer braucht. Ohne Coltan geht wohl nicht viel. Es liegt halt genau hier unheimlich viel, wie es der unglückliche Zufall so wollte. Es ist aber so, dass im Kongo tatsächlich Frankreich seine Finger richtig dick drin hat. Frankreich hat überhaupt in den französischsprachigen Gebieten in Afrika seine Finger dick drin, legt da einen großen Schwerpunkt seiner Außenpolitik drauf, hat das auch gerade unter Sarkozy übrigens wieder getan. Und Frankreich ist deswegen übrigens auch immer wieder an Militäreinsätzen in Afrika interessiert, auch an EU-Militäreinsätzen. Das ist der Hintergrund unter anderem gewesen für die beiden Kongo-Einsätze der EU in den Jahren 2003 und 2006. Und das wiederum ist der Grund dafür gewesen, dass die Deutschen diese Einsätze überhaupt nicht so unbedingt wollten. Rühe hat schon in den 90er Jahren mal gesagt, ich glaube 94 oder 95, das Eurokorps ist kein Afrika-Korps, weil die Franzosen es halt in ihren ehemaligen Kolonien einsetzen wollten und Rühe dagegen war, eben deutsche Truppen letztlich für französische Interessen in den Krieg ziehen zu lassen. So hat er das damals gesehen. Ja, und das ist der Grund dafür, warum die Kriege im und nicht die Kriege, also die Militäreinsätze im Kongo letztlich gegen deutsche Interessen gelaufen sind. Man kann das auch wirklich an der Ebene vor Ort nachvollziehen, das geht jetzt aber zu sehr ins Detail. Wenn es euch interessiert, können wir es in der Diskussion noch machen. Das ist auch der Grund, warum die beiden Einsätze sehr pünktlich aufgehört haben. Eigentlich die einzigen deutschen Militäreinsätze je, die pünktlich beendet worden sind, ohne eine totale Niederlage. Hier ein Bild von einem freundlich grüßenden Soldaten aus dem Kongo. So geht es also dazu, wenn die Bundeswehr das Wohl über diese Länder bringt. Gut, aber wie gesagt, sehr pünktlich beendet worden. Der Hintergrund, der ökonomische Hintergrund ist schlicht und einfach der, dass Deutschland sehr eng zusammenarbeitet mit Ruanda. Und zwar vor allem seit 1994, seit dem Genozid, auch in Verbindung mit den USA. Und Ruanda grenzt hier direkt an fast oder an einen guten Teil der rohstoffreichsten Gebiete des Kongo. Wenn man sich die ruandischen Exportstatistiken anschaut, dann stellt man fest, die exportieren jährlich Rohstoffe in solchen Mengen, wo Geologen sagen, aufgrund der geologischen Gegebenheiten gibt es insgesamt in Ruanda nicht das, was die in einem Jahr exportieren. Der Grund ist schlicht und einfach, dass sie das Zeug halt aus dem Kongo holen, ne, und als ihre Produkte verkaufen. Kongo ist Bürgerkrieg, Ostkongo, ich glaube 7 Millionen Tote seit 1995, barbarisch. Interessiert sich auch keiner für, vor allem nicht hier, weil die Geschäfte laufen über Ruanda gut. Man kriegt die Rohstoffe durchaus raus aus dem Kongo, halt auf Umwegen. Und dass da Millionen Menschen auf der Strecke bleiben, ist ein anderes Kapitel. Gut, aber wie gesagt, Kongo, da gibt es eine Beobachtermission der EU gerade, wo ich glaube 2 oder 3 Deutsche da beteiligt sind, aber die sind nur da, um wirklich was mitzukriegen, was passiert.
Ruanda war mal deutsch.
Ruanda war mal deutsche Kolonie. Und man hört so, wenn du heute mit Leuten aus dem Außenministerium sprichst, dann sagen die dir, ja, wir waren ja mal damals eure Kolonie, ne? War doch cool damals. Also, das kannst du da hören. Das ist also sehr bewusst, ne, diese Vergangenheit da. Unifil, das ist jetzt die letzte Region praktisch. Da geht's jetzt dann in den Nahen Osten. Unifil ist dieser Schiffseinsatz vor der Küste des Libanon, der den Seehandel dort kontrolliert, vor allem auch den Waffenhandel kontrollieren soll. Hier ein inzwischen abgelaufener Verteidigungsminister, der da auf einem dieser Schiffe vor der Küste war. Die Bundesmarine schippert darum. Gleichzeitig bildet sie die libanesische Marine aus, was natürlich dafür sorgen soll, dass eine an Deutschland orientierte oder mit an Deutschland orientierte Marine dort im Nahen Osten zu finden ist. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass man endlich da auch direkt in einem Gebiet auch wieder militärischen Fuß drin hat, wo man eigentlich nie wieder hin durfte und auch eigentlich nie wieder hin dürfte, nämlich direkt an der israelischen Grenze. Ja, das ist die Lage vor dem Libanon. Ein wichtiger Faktor ist übrigens, das wird gerne übersehen bei diesem Einsatz, dass das ein hervorragender Testlauf für heiße Gewässer ist. Die deutsche Marine, die bundesdeutsche Marine, ist klassischerweise erstmal eine Ostseemarine gewesen, wohl. Also die hatte in der NATO, soweit ich es weiß, vor allem die Aufgabe, eben die Ostsee abzusichern und vielleicht noch an der Nordsee rumzuschippern, aber eben in eher kühlen Gewässern. Und als sie 1994 erstmal die abziehenden Soldaten aus Somalia rausgeholt hatten und da am Horn von Afrika vorbeigefahren sind, haben die wohl richtig Probleme gehabt, ne, weil die Schiffe in heißem Klima völlig anders reagieren als eben in der kalten Ostsee. Und der Libanon-Einsatz ist einfach ein jahrelanger Testlauf jetzt auch für heiße Gewässer, eben um da klarzukommen. Genauso wie der Einsatz vor dem Horn von Afrika, das auch gewesen ist von Anfang an. Gut, noch eine kleine Facette jetzt. Das geht dann zu Syrien über. In Syrien, die Lage ist bekanntermaßen fürchterlich. Dort, es gibt einen eskalierenden Bürgerkrieg. Ich glaube, man kann es kaum noch anders nennen. Dieser Bürgerkrieg hat ganz viele Facetten. Es ist so, dass inzwischen ja eine UNO-Beobachtermission dort ist, hier einer von den ersten dort eingetroffenen UNO-Soldaten. Auch ein deutscher Soldat ist seit April schon dort im Rahmen der UNO im Einsatz. Entschuldigung, ich muss mal kurz. Nein, Hals in Ordnung kriegen. Gut. Es gibt viele Hintergründe in diesem Konflikt, viele Sachen, die man eigentlich dazu sagen müsste. Ein ganz zentraler ist ein geostrategischer und das ist, glaube ich, auch aus deutscher Sicht der Punkt, auf den es am meisten ankommt. Der hat gar nicht mal mit Syrien selbst zu tun. Syrien ist da vor allem ein Mittel zum Zweck oder ein, wie man so sagt, Kollateralschaden. Wenn man sich die ganze Region mal anschaut, dann stellt man fest, es gibt da übergreifende Zusammenhänge, die mit dem Iran zu tun haben. Iran, hier, Iran, zweitgrößter Erdgasproduzent, zweitgrößter Erdölproduzent überhaupt, Besitzer jeweils, nicht Produzent, hat unglaublich viele Rohstoffe, hat nicht nur das, hat auch eine recht große Bevölkerung, die im Vergleich zu den Nachbarstaaten sehr gut gebildet ist, sehr, sehr gut ausgebildet ist, die eigentlich auch zu einer industriellen Produktion sehr gut in der Lage wäre, was nicht unbedingt auf alle Staaten in der Region dort zutrifft. Es kommt noch hinzu, dass Iran eigentlich immer einen großen Rivalen hatte, der in etwa gleich stark war, nämlich Irak. Die Zeiten, dass Irak gleich stark war, die sind definitiv vorbei seit 2003. Also Iran ist eigentlich der Staat, der freie Bahn auf dem Weg zur regionalen Vormacht hat im Mittleren Osten. So ist es spätestens seit 2003. Und spätestens seit 2003 ist es demzufolge auch so, dass der Westen alles tut, um zu verhindern, dass eben Iran eine regionale Vormacht wird. Es gibt in Deutschland noch eine etwas abweichende Strömung in der Außenpolitik, aber die transatlantische Strömung hat im Moment die Überhand, die konform geht mit der Mehrheit der US-Außenpolitik und die sieht vor, halt Iran mit allen Mitteln niederzuhalten. Iran hat nicht viele Verbündete. Iran hat als Verbündete, wenn man so will, die schiitischen Kräfte im Irak heute, die auf jeden Fall auf iranischer Seite stehen. Iran hat hier im Libanon die Hisbollah, die auf seiner Seite steht. Er hatte bis vor kurzem die Hamas noch auf seiner Seite, das ist gekippt, aufgrund einer Annäherung des Westens an Kräfte wie die Muslimbruderschaft. Und der Iran hatte Syrien als Verbündeten, als einzigen staatlichen Verbündeten in der arabischen Welt. Aber das hat funktioniert. Mit den Unruhen in Syrien ist praktisch dieser staatliche Verbündete des Iran außer Gefecht gesetzt. Das heißt also, Iran ist seinen Verbündeten, wenn man so will, heute schon los. Wenn man sich mal anschaut, was da bei den bewaffneten Teilen der Rebellion in Syrien stattfindet, dann stellt man fest, es ist sehr bunt, es sind sehr unterschiedliche Sachen, aber vor allem iranische Infrastruktur wird dort angegriffen. Also es gibt beispielsweise in der Nähe von Damaskus eine Einrichtung, wo zumindest Experten, also Leute, die eigentlich Ahnung von dem Gebiet haben, sagen, darüber ist tatsächlich Waffenhandel an die Hisbollah abgewickelt worden. Dieses Ding hat zu den ersten Einrichtungen gehört, die von den Rebellenmilizen in Syrien angegriffen worden sind. Das heißt also, in Syrien geht es schlicht und einfach auch um einen Stellvertreterkrieg, wenn man so will, der geführt wird eben gegen den Iran. Und wenn man schaut, wer diesen Krieg in Syrien, diesen Bürgerkrieg da tatsächlich anheizt, dann stellt man fest, es sind auf der einen Seite die engsten Verbündeten des Westens in der arabischen Welt, nämlich Saudi-Arabien und Katar, gleichzeitig die reaktionärsten Mächte dort, die vor allem auch islamistische Strukturen stützen, so wie sie das damals in Saudi-Arabien getan haben. Ja, das ist hier Saudi-Arabien und Katar liegt hier. Und hier liegen die Vereinigten Arabischen Emirate, hier ist Katar. Entschuldigung, hier die Vereinigten Arabischen Emirate, hier Katar. Sehr kleines Land, auch sehr wenig Menschen eigentlich, aber sehr reich. Und es hat eigentlich eine komplizierte Geschichte, warum die politisch so aktiv sind gerade. Es hat letztlich damit zu tun, dass die Schiss hatten, dass sie von Saudi-Arabien übernommen werden. Und dann haben sie sich den Westen an den Hals geschmissen, vor allem den USA, aber auch den Deutschen. Übrigens, von da aus hat Wolf seinen verhängnisvollen Telefonanruf getätigt, von Katar aus. Und da war er zum zweiten Mal im Jahr 2011, als er den getätigt hat. Und das zeigt auch, wie wichtig Katar geworden ist, dass ein Bundespräsident zweimal in einem Jahr hinfährt. No. Die kriegen auch die Fußball-WM. No. Ja. Da wird auch die Opposition nicht eingesperrt, weil die gibt es überhaupt nicht. Die lässt man gar nicht erst zu. Gut, wo war man? Okay, es ist ein Stellvertreter. Übrigens, es gibt eine US-Zeitschrift, die hat da sehr schön neulich dazu geschrieben, zu diesen vor allem saudi-arabischen Unterstützung für diese bewaffneten Milizen in Syrien. Zitat, als die Saudis das letzte Mal entschieden, sie hätten eine moralische Verpflichtung, die russische Politik zu torpedieren, also Russland hat ja auch enge Beziehungen zu Syrien, als die Saudis das letzte Mal entschieden, sie hätten eine moralische Verpflichtung, die russische Politik zu torpedieren, da wurden sie Geburtshelfer einer Generation von Dschihadisten in Afghanistan, die noch 3 Jahrzehnte später Verwüstungen anrichten. Zitat Ende. Also das trifft es ziemlich gut, auch wenn es eine harte und vielleicht überspitzte Formulierung ist, aber das zeigt ein bisschen die Linien auf, die da in Syrien sich gerade abzeichnen. Gut. Zur Zukunft, wie gesagt, hier kann man ein bisschen was über konkrete Szenarien lesen, wobei hier mehr Wert drauf gelegt wird auf Kriegsgründe. Also Kriegsgründe können sein, nach Ansicht dieser Autoren beispielsweise, demografische Entwicklungen, die zu großen Wanderungsbewegungen führen oder geostrategische Verwerfungen oder vielleicht eben auch der Kampf um seltene Erden oder sowas, also die alten Rohstoffgeschichten letztlich. Aber wie wird so ein Krieg aussehen? Das kann man gar nicht sicher sagen. Man kann 2, 3 Sachen dazu sagen, die ein gewisses Interesse haben. Eine Sache wäre die, dass die Bundeswehr sich grundsätzlich auf alles Mögliche vorbereitet. Das heißt, die halten sich grundsätzlich erstmal alles offen. Mit der Transformation jetzt wird es so sein, das hat de Maizière ausdrücklich verkündet, dass 10.000 Soldaten gleichzeitig eingesetzt werden können. Das sind 3.000 mehr als jetzt. Es soll ausdrücklich so sein, dass man gleichzeitig bis zu 2 sogenannte große und mehrere kleine Einsätze stemmen können will. Also das heißt, 2 so Dinger wie Afghanistan und dann noch ein bisschen Kleinkram nebenher. Das will man auf jeden Fall schaffen. Die Grünen sagen dazu, auch nur mal so, Zitat Trittin, es wird mehr auf die Bundesrepublik Deutschland zukommen als bisher. Berlin darf keine rechtsfreien Räume auf diesem Globus dulden. Zitat Ende. Ja, die Frage ist, wie werden diese Kriege aussehen, abgesehen davon, dass sie wirklich alles offen halten. Zwei, drei Punkte dazu. Ein Punkt ist der, dass manche sagen, hier habe ich, beispielhaft hat es mal einer von der Adenauer Stiftung gemacht, der sagt, Libyen, das ist genial. Ne? Also so macht man es eigentlich. So haben wir es eigentlich auch schon in Jugoslawien gemacht. Wir sichern uns irgendwelche einheimischen Verbündeten, einheimische Bodentruppen halt, wie im Kosovo die UCK oder irgendwelche kroatischen Milizen vorher oder in Libyen halt diese, was weiß ich, für Gangs. Oder jetzt in Syrien. Nur da muss man sie noch ein bisschen suchen und aufpäppeln, aber es wird sie da auch geben. Ja, und dann lassen wir die am Boden machen, die rüsten wir auf, die trainieren wir, die unterstützen wir auch mit Logistik, denen geben wir Kommunikationsgeräte und wenn es sein muss, schießen wir ein bisschen aus der Luft oder mit Raketen, wenn die nicht alleine klarkommen und dann wird es auch hinhauen, so eben Kriege zu führen, ohne dass wir uns da selber verzetteln. Denn, und das sagt dieser Mensch in dem Text auch, schaut euch mal Afghanistan und Irak an. Schiefgegangen, ne? Völlig daneben. Man hätte es in Afghanistan genauso machen können. Einfach irgendwelche Militärbasen da errichten, ein bisschen durch die Gegend schießen, hier die Kräfte, die einem lästig sind, halt weghauen und damit hat sich's, ne? Das, worauf es ab 2014 möglicherweise wirklich rausläuft. Ja, und das wäre so eine Strategie. Ne? Die Libyen-Strategie wird das gelegentlich bezeichnet heute. Eben einheimische Truppen kämpfen lassen, sie ausrüsten und aus der Luft schießen. Das war's. Eine zweite Sache, womit eigentlich viele rechnen, das sind die sogenannten kleinen Kriege. Kleine Kriege, das sind eben nicht mehr die klassischen großen Kriege einer Armee gegen eine andere und dann prallen sie aufeinander, sondern kleine Kriege sind halt so das, was man klassischerweise als Antiterrorkrieg jetzt verkauft hat, nämlich große Armeen, Geheimdienste und alles Mögliche gegen irgendwelche diffusen Milizen, Gangs, auch Terrorstrukturen, alles Mögliche. Es gab vor ein paar Jahren einen kleinen Text in der Bundeszentrale für politische Bildung, der das ziemlich gut zusammengefasst hat, was kleine Kriege in der Praxis bedeutet. Zitat: Kleine Kriege zeichnen sich durch die Abwesenheit bzw. durch Brechung verbindlicher Regeln für die Kriegführung aus. Sie sind entgrenzt, alle Mittel kommen in ihm zum Einsatz. Der kleine Krieg nimmt in seiner charakteristischen Brutalität, insbesondere gegenüber Nichtkombattanten, hier vor allem Frauen und Kindern, Züge an, die mit dem Phänomen des totalen Krieges in Zusammenhang gebracht werden. Diese Gesamtheit des Gegners und nicht nur dessen Kombattanten werden als Feind angesehen und bekämpft. So erklärt sich der hohe Anteil von Zivilisten unter den Opfern kleiner Kriege. Zitat Ende. Und dann wird ausdrücklich gesagt, dass in solchen kleinen Kriegen, halt Staaten gegen irgendwelche diffusen Strukturen, dass da, Zitat, dass da auch eben reguläre, auch westliche Streitkräfte sich, Zitat, die regellose Kampfesweise des Gegners zu eigen machen. Zitat Ende. Also ein völliges Ende jeglichen Völkerrechts, wenn man so will, das da hingenommen wird.
Von wem kamen die beiden Zitate?
Das erste war zu dieser Libyen-Strategie aus einer Studie der Adenauer Stiftung. Jetzt habe ich den Autor hier mir dummerweise nicht aufgeschrieben, aber ich kann ihn gleich nachschauen. Und dasselbe trifft auf den Autor dieses Textes der Bundeszentrale für politische Bildung zu. Ich habe hier schlampig kopiert, ich habe ihn nicht rauskopiert, aber ich kann dir die Quelle nachher direkt geben. Also sie steht im Netz ganz einfach zu finden. Ja, gut. Und
gar nicht gut.
Nee, gar nicht gut. Gar nicht schön. Eine dritte Sache noch, und damit höre ich dann auch definitiv auf. Das klingt ja alles so nach Landkrieg, ne? Und das sind tatsächlich auch Landkriege, die auf Land geführt werden und vielleicht von der Luft aus unterstützt werden, aber eine ganz wichtige Rolle werden spielen sicherlich auch Seekriege. Und das hat vor allem auch vor dem Hintergrund Bedeutung, dass die entscheidenden Auseinandersetzungen in der nächsten Zeit diejenigen mit China sein werden. Und da fährt man halt erstmal über Wasser, wenn man hinfährt. Wenn man sich mal anschaut, wie sich die Bundesmarine so vorbereitet, wie sie umrüstet, dann stellt man fest, die haben tatsächlich einen Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt bei der Bundesmarine ist einer, der auf so eine Art Küstenkrieg hinausläuft. Beispiel: Es gibt ein spezielles Zentrum der NATO, wo die Führung von Küstenkriegen, also von See aus, trainiert und geplant wird. Also wo man überlegt, was macht man, wenn man vor irgendeiner Küste stationiert ist und irgendwas an Land platt machen will. So ein bisschen wie das mit den Piratenbasen jetzt. Ne? Dieses NATO-Zentrum sitzt in Glücksburg in Norddeutschland. Ist also ein Marinezentrum und wird maßgeblich auch von der deutschen Marine eben geführt. Auch die Umrüstung der Marine lässt deutlich erkennen, dass man da eben auch sich in die Lage bringen will, nicht nur Luftziele abzuschießen, also wenn man irgendwo rumschippert und von Flugzeugen angegriffen wird, sondern eben auch Ziele an Land anzugreifen. Also es werden eben Flugkörper praktisch jetzt produziert oder zumindest geplant, die, mit denen man in der Lage ist, von Schiffen aus an Land große Zerstörungen anzurichten. Auch an Land so eine Art Feuerunterstützung zu geben. Das heißt also Angriffe von Landetruppen an Land von See aus militärisch zu unterstützen. Das heißt, so ein Szenario, auf das sich die Bundeswehr im Rahmen des Westens, das muss man schon dazu sagen, also entweder der NATO oder der EU, das ist ja immer die Frage, worauf sie sich da konzentriert, ist halt tatsächlich so eine Kriegführung von den Küsten aus an Land rein. Und das bedeutet also, sicherlich werden auch die Seekriege auf in der Zukunft was sein, worauf man ein großes Auge haben wird, haben müssen wird. Die Kriege der Zukunft werden wohl, würde ich jedenfalls tippen, schon welche sein, die so ablaufen, wie es jetzt an der Küste von Somalia trainiert wird. Gut, man könnte noch viel mehr dazu machen. Das sind jetzt ein paar Punkte. Damit höre ich jetzt aber auf. Danke fürs Zuhören.